herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der letzten Sendung Meinungsfreiheit vor Weihnachten. Sie sehen, ich bin schon im Christmas-Look und ich freue mich sehr auf meine Gäste. Zum einen Familienunternehmerin Isabel Grupp-Kofler, die sich mir auch schon optisch angepasst hat. Sie ist der Tannenbaum, ich bin die Weihnachtskugel heute, das wird gut. Sie ist Unternehmerin von der Plastrum Meyer GmbH und wie ich finde, eine Unternehmerin mit viel Wert und auch mit Sachverstand. Und sie war auch mal Leistungssportlerin im Tennis. Darum wird es heute auch gehen. Neben ihr sitzt Johannes Volkmann. Er ist erst 29 Jahre alt, sitzt schon im Bundestag und ist der Enkel von Helmut Kohl. Und neben mir sitzt Paul Ronsheimer. Sie werden ihn vermutlich kennen. Er hat dieses Jahr den Bambi gewonnen, war Journalist des Jahres. Und ich höre jetzt auf, weitere Preise aufzuzählen, weil er wird es hassen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr auf die Runde heute. In den nächsten 40 Minuten wird jeder von uns eine These vortragen. Und dann werde sie danach debattieren. Und meine These heute ist, das Parlament besteht aus Parteisoldaten. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, deswegen werde ich es noch mal ganz kurz erläutern. Heute im Bundestag sitzen Sie da alle zusammen und dürfen Friedrich Merz Fragen stellen. Ich möchte ganz kurz noch mal sagen dazu, die Abgeordneten sind ja auch oft direkt gewählt, also haben ein Direktmandat und sind vor allem auch ihrem Gewissen und den Bürgern verpflichtet, nicht ihrer Partei. So ist es eigentlich im Grundgesetz verankert. Man schaut sich das also an und man sitzt da und denkt, es kommt bestimmt auch mal gleich eine Frage zum eigenen Wahlkreis oder zu dem Land oder zu irgendwas. Es kam nur Parteipolitik. Und wenn Friedrich Merz gesprochen hat, hat die Union geklatscht. Wenn die AfD gesprochen hat, hat die AfD geklatscht. Keiner hat beim anderen geklatscht und dann kam es. Sie kennen es vielleicht auch aus der Schule, der Schleimer. Es gibt ja auch in jeder Klasse immer jemanden, der sehr gerne schleimt. Und das ist auch da dann der Fall. Da kam ein Abgeordneter aus den eigenen Reihen, der dann gesagt hat, Herr Merz, keine Regierung hat so viel Bürokratie abgebaut wie Sie. Und worüber können sich die Bürger denn jetzt noch freuen? Und da muss ich ehrlich sagen, das ist doch nicht der Tag dafür, für Geschleime oder für eigenen Applaus. Das ist doch der Tag, dass kritische Fragen gestellt werden für die Bürger. Herr Volkmann, haben Sie heute auch mal gegen Ihr Gewissen geklatscht?
Nein, gegen mein Gewissen habe ich nicht geklatscht.
Gegen Ihre Überzeugung?
Auch nicht, weil die Antworten, die der Bundeskanzler heute gegeben haben, zumindest zum Thema Ukraine und Russland beispielsweise, waren ziemlich spot on. Was Sie beschreiben, wir haben ja als Parlamentarier verschiedene Kontrollinstrumente. Die Fragestunde im Plenum ist nur eins. Die wirklich kritische Aussprache findet häufig in den Ausschüssen statt, wo es um die Fachminister geht. Und wenn es um Wahlkreisanliegen geht, dann gibt es immer die Möglichkeiten, durch schriftliche Anfragen, durch Briefe der Regierung auf den Zahn zu fühlen. Das machen auch viele. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe in der Fragestunde und die Bundesstraße 49, die bei mir im Wahlkreis ein Riesenthema ist, oder die Behelfsausfahrt Assler anspreche, dann habe ich eben um mich herum 629 Kollegen, die sich fragen, ja, aber was ist denn mit meinem konkreten Anliegen? Und so kommen wir, glaube ich, gemeinwohlorientiert nicht
weiter.
Man
könnte ja auch das eigene Anliegen nehmen, zum Beispiel Infrastruktur, ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, und dann bundesweite Zahlen nennen und aber anhand dem konkreten Problem sagen, was falsch läuft in diesem Land. Das wäre durchaus möglich. Dann wäre der Wahlkreis drin und das Gemeinwohl drin. Was Sie gerade angesprochen haben, Herr Volkmann, ist ja durchaus richtig. Es gibt Ausschüsse und so weiter, ist mir klar. Aber das ist ja Unterausschuss der Öffentlichkeit. Also ich finde, immer wenn man diese Debatten im Bundestag sieht, die waren übrigens früher so spannend, dass sie im Radio liefen. Das will heute eigentlich kein Bürger hören, außer man muss es wie ich leider vom Job her machen. Also da wäre doch auch mal gut ein bisschen Streit oder vielleicht sogar mal für den Herrn Frohnmeier klatschen, wenn die Frage gut ist.
Naja, also wenn Fragen gut sind von Kollegen, klatschen wir auch für die. Also bei den Grünen oder bei den Sozialdemokraten klatsche ich mit. Bei den Extremisten tue ich mir da ein bisschen schwerer.
Also bei der AfD würden Sie nicht klatschen?
Also gibt wenig bisher, was die AfD gesagt hat, was mir Anlass zum Klatschen gegeben hat. Aber wenn es um die Sache geht, also ich habe in meinen bisherigen Redebeiträgen immer wieder Beispiele aus dem Wahlkreis eingebaut. Und klar, das hilft, um das irgendwie anschaulicher zu machen. Aber am Ende regieren wir ja nicht nur für einzelne Wahlkreise, sondern für die gesamte Bundesrepublik. Und das sollte man auch als Abgeordneter bei so einer Fragestunde im Auge behalten.
Paul, ist meine These vom schleimenden Parlament überspitzt und übertrieben?
Überspitzt und übertrieben, ganz sicher. allerdings durchaus mit einem Kern Wahrheit. Also das geht ja eigentlich in die Debatte rein in Richtung Fraktionsdisziplin, die wir ja gerade im Zuge der Rentendebatte geführt haben. Also wie viele Parlamentarier müssen manchmal auch gegen ihre eigene Überzeugung stimmen, damit eine Regierung funktionieren kann. Und da kann man jetzt sagen, das ist alles Blödsinn. Ja, jeder soll das tun, was er in dem Moment denkt und dem Moment fühlt und auch alles sagen. Bei Abstimmen wird es dann schon schwieriger. Ja, also wenn wir die Rentendebatte gesehen haben, da kann man jetzt inhaltlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn das dazu führen würde, dass am Ende eine Regierung grundsätzlich nicht mehr regierungsfähig ist, weil der einzelne Parlamentarier eben sagt, ja, bei dem Thema Rente, Bürgergeld, Richterwahl, da fühle ich jetzt gerade anders, bei einer Mehrheit von 12 Stimmen, dann haben wir in Deutschland ein Problem, dann ist es nicht mehr regierbar. Jetzt kannst du jetzt sagen, okay, dann soll der Kanzler irgendwie bei jedem einzelnen Themenfeld neue Mehrheiten finden und dann auch die anderen mit reinnehmen, diese Debatte um eine Minderheitsregierung, die ich für Quatsch halte persönlich. Da kommen wir dann an die Grenzen, ja, weil dann werden wir 24/7 nur mit Mehrheitsfindungen befasst und das führt dann auch zu Unregierbarkeit.
Es gibt ja Minderheitsregierungen in anderen Ländern, die auch funktionieren. Es ist ja nicht so, als hätte das noch nirgendwo funktioniert und wäre absurd. Ich würde schon sagen, dass auch Mehrheiten finden ja auch ein demokratischer Prozess sein kann.
Natürlich kann es ein demokratischer Prozess sein, aber ich kenne keine Minderheitsregierung bei einem Land, das so wichtig ist. Also bei,
das ist natürlich wahr.
Bei der Einwohnerzahl, bei der Wichtigkeit innerhalb Europas. Und wenn wir jetzt nur die Termine des Kanzlers der vergangenen Woche uns anschauen, was auch weltpolitisch passiert, dann glaube ich, ist sozusagen die einzelne Mehrheitsfindung wirklich schwierig.
Wir müssen ja nur mal nach Frankreich schauen über die Grenze, um zu sehen, dass eine Minderheitsregierung nicht zu mehr Sachpolitik führt. Da ist man sich teilweise nicht mehr einig, eine gemeinsame Tagesordnung im Parlament aufzusetzen, weil natürlich in einer Minderheitsregierung es keine Gesamtverantwortung mehr gibt. Das heißt, jede Fraktion hat ein Interesse, möglichst hart aufzutreten, möglichst ihre reine Lehre zu vertreten. Und es gibt niemanden mehr, der dafür verantwortlich ist, dass alles am Ende auch eine Mehrheit findet und umgesetzt wird. Und wie sollten wir zum Beispiel einen Bundeshaushalt, der immer aus auch unbequemen Kompromissen besteht, mit so einer Konstellation verabschieden?
Das zeigt die Union durchaus, dass sie zu sehr viel unbequemen Kompromissen bereit sind. Hauptsache Friedrich Merz regiert.
Naja, also ich glaube, das ist verkürzt. Auf der einen Seite ja, natürlich, in einer Koalition macht man Kompromisse, auch Dinge, die ich nicht zu 100% teile. Aber im Gegenzug setzen wir auch eine ganze Menge von Dingen um, die wir wollen. Und wenn es um den Frieden und die Sicherheit in Europa, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit geht, um die Migrationswende, dann haben wir auch einiges vorzuweisen, auf das wir stolz sein können.
Es ist aber schon so, dass also man auch letztlich diejenigen sehen muss, die auch gute Punkte bringen. Ja, also deshalb unabhängig von der Partei, also wenn man die gesamte Regierung anschaut, ist es, gebe ich da Nena Brockers eigentlich auch recht, dass wir nicht einzelne Parteisoldaten quasi sehen sollten, sondern dass wir das große übergeordnete Ziel sehen. Ja, wohin wollen die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger und was wollen sie hören, was erwarten sie von der Regierung und wie ist die Zielrichtung und wie ist das Leadership quasi von ganz Deutschland, wohin geht's? Ja, und wenn wir da eine öffentliche Debatte hören oder eine Regierungserklärung, ist die Erwartungshaltung natürlich da von jedem einzelnen Bürger oder Bürgerinnen und Bürger, die zuhören, dass sie für sich auch was mitnehmen können und nicht immer nur hören, dass sie sich selbst beklatschen, sondern dass man auch mal einen fairen Punkt gegenüber anderen sieht und die auch mit unterstützt und mitträgt, selbst wenn es mal aus einer Flanke kommt, die man nicht selber im Gänze unterstützt. Deshalb, man muss schon das Große und Ganze sehen und nicht nur sich selbst in den Fokus nehmen. Also das finde ich wichtig. Ja, es ist auch im Unternehmertum nicht anders.
Kommen wir einmal zur Bilanz Merz, ja, Herr Volkmann. Ich weiß natürlich, Sie werden ihn jetzt bestimmt loben. Es ist ja auch parteimäßig klug, unkluger, den nicht zu loben. Aber was finden Sie denn, hat Herr Merz bislang falsch gemacht?
Ich möchte Ihnen kurz auf die Vorbemerkung gehen. Ja? Weil ich
Politikerfloskel, Achtung, dass Sie nicht die Frage beantworten.
Genau. Vielen Dank für die Frage, ich möchte andere beantworten. Nein. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir mal von heute ein Jahr zurückgehen, als wir die Ampelregierung in ihren letzten Zügen hatten als Minderheitsregierung, die weltpolitische Lage, wie sie sich seither verändert hat, mit einer Regierung Trump, die das erste Mal von der transatlantischen Partnerschaft abrückt, mit einer destabilisierten Regierung in Frankreich, ist er der Letzte, der in Europa über eine stabile Regierungsmehrheit verfügt, um Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent zu sichern. Und das kann man wegdiskutieren als Floskel, verlachen oder sonst was, aber es bleibt am
Ende. Jeder macht am Ende irgendwas falsch. Was hat Merz falsch gemacht?
Aber das war die Vorbemerkung, es ist kein Selbstzweck, ihn in Schutz zu nehmen, sondern es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Stabilität in Europa, was er falsch gemacht hat. Ich glaube, wir haben eine Reihe von Dingen gemacht in den Koalitionsverhandlungen, wo wir, glaube ich, besser vorbereitet hätten reingehen können. Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen sind nicht in allen Politikfeldern gut. Wir haben bei der Stromsteuer beispielsweise, war der Koalitionsausschuss, was nicht gut gelaufen ist. Und die Art und Weise, wie jetzt das Rentenpaket miteinander besprochen wurde, der Grund, warum ich und viele andere am Ende dagegen gestimmt haben, zeigt ja, dass wir damit auch nicht einverstanden waren. Also da gibt es eine Menge Potenzial. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, das ist konstruktiv zu betrachten und nicht das Kind mit dem Bade rauszuwerfen und zu sagen, wir lassen das jetzt alles und diese Koalition ist gescheitert.
Wenn ich da eine Sache zu sagen darf, was mich wundert, und ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch in Berlin und habe mich so umgehört im politischen Berlin, wie die Leute denn Friedrich Merz zu finden, vor allem bei Ihnen in der Partei. Und was mich wundert ist die offene, fast schon offen geäußerte Ablehnung ganz vieler Unionspolitiker, die sagen, das ist alles ein wahnsinniges Drama, was wir mit Friedrich Merz erleben, wir haben uns alle alles was anders vorgestellt. Also es gibt so viele Unionspolitiker, die mittlerweile, ich würde sagen, fast offen lästern und sagen, naja, aber jetzt ist er halt da und wir wissen auch nicht, wie wir ihn loswerden. Also das Gefühl Friedrich Merz innerhalb ihrer eigenen Fraktion ist manchmal, zumindest mein Eindruck, noch schlechter als in der Bevölkerung. Und da ist es schon sehr schlecht.
Ich finde, das ist eine sehr einseitige Betrachtung. Also gerade die letzten...
Das ist nicht einseitig. Nein, Sie reden ja jetzt über seine vermeintlichen Erfolge. Ich zitiere ja nur Unionspolitiker, die mir erzählen, wie schlimm sie Friedrich Merz
sind. Die letzten 72 Stunden, finde ich, haben gezeigt, und in den Sitzungen, denen ich intern dabei war, gab es dafür sehr, sehr viel Applaus, auch für den Bundeskanzler persönlich, dass er der richtige Mann zur richtigen Zeit ist. Er hat in einer kritischen Situation für den Frieden in Europa die Verhandlungspartner aus den USA, aus der Ukraine, aus unseren europäischen Partnerländern nach Berlin geholt, eine wirklich große Gefahr für Europa abgewendet, nämlich dass über unseren Kopf wir zum Spielball von Russland und anderen gemacht werden. Und ich finde, das sind Verdienste, die man auch mal anerkennen muss.
Bleiben wir einmal bei dem Thema Frieden und Ukraine, weil da hat Paul Ronsheim ja heute auch eine These mitgebracht und da kann man direkt den Übergang bei Merz bleiben und zur Ukraine hin.
Ja, mein Eindruck ist, dass die Truppendiskussion, die wir gerade erleben, also so eine sogenannte multinationale Truppe, die möglicherweise dann einen Frieden in der Ukraine absichern soll, wahnsinnig verlogen ist. Denn einerseits wird so getan, als wären wir bereit, auch Deutschland, das wird zumindest angedeutet, dort Soldaten hinzuschicken. Aber wenn man mal genauer hinhört, dann ist es so, dass eigentlich alle wissen, dass es nie dazu kommen wird. Denn zum einen ist es so, dass die Debatte hier um einen Einsatz in der Ukraine massiv würde und bereits ist. Wir sehen das an der AfD, aber auch an der Linkspartei und anderen. Und zweitens ist es so, dass wir uns in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren ausschließlich von Putin haben beeindrucken lassen. Wenn Putin etwas nicht wollte, dann haben wir das nicht getan. Wenn Putin mit taktischen Atombomben gedroht hat, dann hat man der Ukraine gesagt, wir können diese oder jene Waffe leider doch nicht liefern. Das kann man alles so oder so betrachten, aber dann jetzt so zu tun, als wären wir bereit, tatsächlich Soldaten in die Ukraine zu schicken, das finde ich verlogen und vor allem empfinde ich es gegenüber der Ukraine als falsch, denn man weckt damit Hoffnung, insbesondere in der Bevölkerung, die man nicht erfüllen kann.
Also ich persönlich finde es falsch, eine Erwartungshaltung an Friedrich Merz zu stellen, zu sagen, bitte, die gehen jetzt deutsche Soldaten an die Front und hier vielleicht auch mit Verlaub gute Bildschlagzeilen zu produzieren. Aber das finde ich eine falsche Erwartungshaltung.
Aber er hat es ja selbst gesagt.
Wir müssen, ja, ich finde das auch nicht richtig, dass wir in dieser Form Einzelmaßnahmen oder einzelne Themen platzieren, sondern wir müssen ja den großen Friedensplan strukturiert im Blick halten. Also sprich ganz Europa. Das heißt ganzheitlich betrachtet und dann Einzelmaßnahmen nicht vorwegnehmen. Das heißt, man muss ja erstmal die groben Rahmenbedingungen abstecken, sodass quasi alle committed sind zu einem gemeinschaftlichen Vorgehensweise und dann können die Einzelmaßnahmen erfolgen und wenn dann sich die anderen oder wenn sich alle committen für eine entsprechende Gegenwehr oder Verteidigung, dann muss man mitziehen. Ja? Und wenn sich aber da niemand im Moment gerade einig ist oder wir noch keine Einigkeit sehen, dann können wir jetzt nicht sagen, okay, deutsche Soldaten sollten da aufgestellt sein. Diese Erwartungshaltung finde ich falsch. Also von daher müssen wir da schon ein bisschen fair bleiben.
Aber die Erwartungshaltung ist ja dadurch entstanden, dass Friedrich Merz nicht nur theoretisch über Sicherheitsgarantien gesprochen hat, sondern dadurch, dass es konkrete Maßnahmen gibt, die die europäischen Regierungschefs dort ausformuliert haben. Und da ist eben die Rede von dieser multinationalen Truppe. Und Friedrich Merz hat dann so ein bisschen in dem einen Interview angedeutet, dass Deutschland dabei ist, also angedeutet oder vielleicht... Und dann im Bundestag, heute hat er wieder ein bisschen hin und her geeiert. Da wusste man nicht so genau, okay, was denn jetzt? Aber das halte ich eben auch für ein Problem. Wenn man das aufbringt, das ist zumindest mein Verständnis, theoretisch auch nur aufbringt, dann muss man doch als Bundeskanzler und auch als Bundesregierung, im Übrigen der Verteidigungsminister war nicht mal einbezogen, der hat das mehr oder weniger aus der Presse erfahren, dann muss man sich doch klar bekennen und sagen, für den Fall wären wir wirklich bereit. Und wenn wir das nicht sind, sollen wir doch nicht so tun, als wären wir es.
Ich glaube, man muss da mal...
Ja, also für mich nochmal wichtig, Klarheit, Rahmenbedingungen schaffen und dann den Fahrplan ausrollen und nicht Einzelmaßnahmen vorab. Und die Klarheit, die brauchen wir zum einen in der Kommunikation, in dem, was auch quasi ausgerollt werden soll. Und das muss auch Einigkeit im Team vorherrschen. Aber da können Sie wahrscheinlich besser zur Einigkeit sprechen.
Ich würde mal zwei Schritte zurückgehen wollen. Die Frage nämlich, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, dass die Ukraine nie wieder Opfer Russlands wird. Und dafür braucht es glaubwürdige Sicherheitsgarantien. Wie werden diese Sicherheitsgarantien glaubwürdig? Und wie sorgen wir dafür, dass die Amerikaner sie mitdecken? Und ich glaube, es ist sehr schwer, gegenüber der Trump-Administration dafür zu werben, dass die Amerikaner Sicherheitsgarantien erteilen, wenn wir sagen, Deutschland beteiligt sich daran aber nicht, ihr könnt das dann für uns erledigen.
Also es ist besser, wir so sind zu als tun, als wären wir dabei.
Nein,
und dann wieder
erstmal, wir sind ja in einem Verhandlungsprozess, wo es darum geht, eine Lösung zu erarbeiten. Und ich finde es richtig, dass Deutschland in diesem Verhandlungsprozess die Bereitschaft signalisiert, dass wir als größtes Land Europas unseren Beitrag zu dieser Verantwortung leisten können.
Aber jetzt mal ganz konkret. Ganz konkret.
Herr Hotzer, geben Sie mir zwei Sätze. Die Grundvoraussetzung, dass es zu diesen Sicherheitsgarantien kommt, ist ja überhaupt eine Bereitschaft auf russischer Seite, Frieden zu schließen. Und die, ich glaube, da sind wir uns hier in der Runde auch einig, steht mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen im Raum.
Ja, der ist nicht nur ein Fragezeichen,
ist
sondern...
Das große Ziel für uns im Moment,
jetzt
Amerikaner, Amerikaner
ja.
Seite zu halten.
Also, das ist
nur... Der Redezeit kann er schon sehr gut, muss man sagen.
Naja, immer ein Fragezeichen, glaube ich, ist ein Ausrufezeichen, dass Russland keinen Frieden will. Es wurde jetzt nochmal bestätigt, kein Weihnachtsfrieden, das, genau. Was Merz appelliert hatte. Aber mich interessiert etwas anderes. Glauben Sie persönlich, dass Deutschland, dass die deutsche Regierung, wenn es von ihnen verlangt wird, nehmen wir den theoretischen Fall, die Amerikaner sagen, so machen wir es, das sind die Sicherheitsgarantien. Würden Sie daran glauben, dass diese Bundesregierung, das müsste dann ja eine Abstimmung im Bundestag geben, also Sie müssten Ihre Hand heben oder nicht heben, dass Deutschland bereit wäre, dorthin Soldaten zu schicken?
Als Teil einer multinationalen Friedenstruppe, vielleicht sogar mit einem entsprechenden UN-Mandat, wenn es dann die entsprechende Einverständnis findet, natürlich.
Und was wäre, wenn es dann einen russischen Angriff auf einen Bundeswehrsoldaten gäbe?
Dasselbe, was in anderen Einsätzen mit diesen Einsatzgrundsätzen auch gilt. Das hat ja auch der Bundeskanzler dargestellt. Also ich glaube, man kann nicht von einem Bundeswehrsoldaten erwarten, dass er sich nicht dagegen wehrt, wenn er angegriffen wird. Und Gleiches gilt für, glaube ich, diesen Kontext. Also man muss in dieser Frage sehr vorsichtig sein, dass man nicht proaktiv irgendwie so eine Angsterzählung auslöst. Und die ist, Merz schickt deutsche Soldaten in die Ukraine und dann steigt dadurch irgendwie die Kriegsgefahr in Europa, weil die sind ja dann nah an den Russen. Das Gegenteil ist der Fall. Mit einer multinationalen Friedenstruppe in der Ukraine und mit starken Sicherheitsgarantien sinkt die Gefahr eines künftigen Krieges in Europa, weil wir damit Sorgen tragen dafür, dass es eben nicht mehr zu einem Wiederaufflammen der Gewalt kommt, anders als bei den Minsk-Abkommen 2015, die keine solche Absicherung hatten.
Was wir auf jeden Fall aber auch beachten müssen, was es mit den Menschen macht, diese ganze Diskussion. Ne?
Das wollte ich
also,
auch gerade rein.
Weil die darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren, weil wenn wir jetzt hier von deutschen Menschen sprechen, die an die Front müssen, oder von Menschen, die da in den Krieg gehen, das ist...
Aber da fängt es ja schon an, sie müssen nicht an die Front, sonst gehen die Absicherung
eines
Friedens.
Man muss den Frieden im Fokus behalten und es geht hier um Menschen, die Sorgen haben und das macht was mit den Menschen in der Bevölkerung, das bringt Unruhe, das merken wir auch im Arbeitsalltag, es gibt mentale Probleme, das sind Auswirkungen, die dürfen wir nicht einfach so in medialen Umlauf bringen. Ja, da muss man schon ganz bedacht, was ist wirklich sinnstiftend, was bringt uns nach vorne, was bringt auch im Mindset was uns alle voran und was ist auch richtig zu kommunizieren. Ja, irgendwelche Hetze oder irgendwelche Themen da medial aufzupuschen, die noch nicht...
Plus die AfD macht daraus natürlich die Frage, wie heute, wollen sie wirklich deutsche Soldaten in die Ukraine schicken? Ja. Da wird ja nicht gesagt zur Friedensabsicherung.
Aber ich verstehe nicht
also
ganz,
vor allem
was,
die jungen
was,
Menschen
aber,
sind ja da
aber was daran ist jetzt mediale Hetze, wenn wir über Dinge debattieren, die Herr Merz im Bundestag aufwirft.
Naja, aber es macht schon was mit Müttern, ja, zu ihren Kindern, wenn sie ihre...
Ja gut, aber das ist eben Krieg in Europa. Also das können wir ja nicht irgendwie ignorieren.
Ja, umso mehr
und sagen,
muss man da ganz sensitiv mit dem Thema umgehen. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist Krieg in Europa. Wir müssen erstmal einheitlich, unterstreiche ich das, also eine klare quasi Einheit bilden, ja, und auch eine Verteidigung und auch einen klaren Plan und dann sagen, hey, wir schaffen das gemeinsam, wenn wir zusammenhalten und das gemeinschaftlich quasi bewältigen, aber nicht, dass Einzelne sich so betroffen fühlen, ja, was ist jetzt eigentlich überhaupt, muss ich jetzt in den Krieg oder muss mein Kind in den Krieg, das ist bedrohlich, das ist ganz schlimm für die Menschen und das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wir sind ja nicht an Krieg gewöhnt hier in Deutschland, das darf man doch nicht vergessen, ja.
Also um das zu ergänzen, ich glaube, man darf Friedrich Merz nicht zum Vorwurf machen, dass er bei diesem Thema umsichtig agiert und dass er ein Angebot im Rahmen einer Friedensverhandlung versucht voranzutreiben und dass er damit versucht, dass es in Europa eine dauerhafte Friedensordnung gibt.
Warum nicht umsichtig?
Weil, wenn er umsichtig agieren würde, dann würde das Thema nicht einerseits aufmachen und andererseits nicht beantworten. Ich glaube, dass man eine klare Antwort finden müsste.
Aber die Antwort wird ja in Moskau, Kiew und auch Washington gegeben und nicht allein in Berlin.
Naja, nicht bei der Frage, ob wir theoretisch uns beteiligen würden an dieser multinationalen Armee. Meine Vorstellung
ist... Die Rahmenbedingungen werden doch in den Städten gesetzt,
nicht bei uns. Nein, es gibt einfach eine grundsätzliche Frage. Wären wir als Deutschland, als Bundeswehr bereit oder nicht bereit? Und die Frage beantwortet er gerade nicht. Er tänzelt da rum im Bundestag. Ich verstehe das ja polittaktisch. Und ich verstehe das auch, was Sie sagen, vor dem Hintergrund einer möglichen Verunsicherung und einer Möglichkeit, dass die AfD oder wer auch immer da reingehen könnte. Aber wenn es so ein Papier gibt, wo davon die Rede ist, erwarte ich vom Bundeskanzler eine klare Antwort, wann und wie das passieren würde oder eben nicht.
Ich finde, es war ein gutes Schlusswort für Paul Ronsheimers These. Und jetzt gehen wir weiter zu Johannes Volkmann selbst. Denn es gibt ja etwas, was die Menschen in unserem Land auch sehr beunruhigt. Das ist nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern das ist ja auch die islamistische Bedrohung.
Genau. Meine These ist, alle Jahre wieder, wir dürfen die islamistische Gefahr in der Weihnachtszeit nicht normalisieren. Wir haben es jüngst erlebt in Dingolfing, dass eine islamistische Terrorzelle mit 5 Marokkanern, Ägyptern und Syrern ausgehoben wurde, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant hatten. Dort war es so, dass ein Prediger in einer Moschee zu diesem Anschlag aufgerufen hatte und deutsche Sicherheitsbehörden erst durch ausländische Geheimdienstinformationen davon erfahren haben. Und mich beunruhigt das. Ich frage mich, wie kann es sein, wenn in einer Moschee Dutzende einer solchen Predigt, einem solchen Gewaltaufruf zuhören, dass dann erst durch ausländische Informationen deutsche Sicherheitsbehörden davon erfahren können. Das spricht dafür, dass es in islamistischen Communities ein strukturelles Loyalitätsproblem gegenüber Deutschland gibt.
Die Frage ist ja ganz klar, Herr Volkmann, Sie haben die ja selber gestellt, wie kann das sein und was tut die Regierung dagegen?
Ich glaube, das ist die eine Frage der politischen Antwort und da gibt es eine ganze Menge. Die Sicherheitsbehörden agieren, sie ermitteln viel in dem Milieu. Es gibt ja auch in Magdeburg einen Anschlag, der entsprechend verhindert wurde. Aber ich habe die Frage sehr bewusst breit formuliert in die These, weil es kein allein politisches Problem ist, sondern ein gesellschaftliches. Meine Sorge ist, dass wir, und das haben wir bei den Anti-Israel-Demos der letzten 2 Jahre mit erheblichen islamistischen Anteilen gesehen, Islamismus in unserer Gesellschaft in einem Ausmaß akzeptieren, wie wir es bei anderen Rechtsradikalen beispielsweise Gott sei Dank nicht tun.
Ich möchte hier eine Sache mal eben sagen. Der Ägypter lebte ja 30 Jahre lang in diesem Land. Der hat sich also hier radikalisiert, das muss man schon dazu sagen.
Genau.
Ist keiner, der neu in unser Land gekommen ist. Das muss man ja vielleicht schon immer noch mal dazu erwähnen.
Richtig, seine Mittäter sind teilweise erst im November dazu eingereist.
Trotzdem, aber ja, seit 30 genau. Jahren, weil das ist immer so ein Narrativ, zeigt, was wir hier in der Bevölkerung haben, dass die immer neu kommen. Also wie kann man sich in diesem Land 30 Jahre leben und so radikalisieren, Herr Volkmann?
Ich glaube, indem wir das Problem haben auf Seiten der Moscheeverbänden, aber auch was die kulturelle, mediale Akzeptanz auf sozialen Medien zum Beispiel von islamistischem Content angeht, dass wir zu tolerant im Umgang mit islamistischer Gewalt sind und dass wir zu wenig denen zuhören, die als allererste davon betroffen sind. Also Menschen, die aus dem Nahen Osten zu uns kommen, vor Islamisten geflohen sind, liberale Muslime, Angehörige anderer religiöser Minderheiten, die eine besondere Bedrohungsempfindung haben. Und da hat Ahmad Mansour jüngst ja öffentlich auch sehr schön erklärt, man fühlt sich damit alleingelassen von der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist ein Problem, an dem wir dringend arbeiten müssen.
Isabel, fragen wir mal dich zu dem Thema. Wie siehst du es gesellschaftlich? Du hast ja auch Migrationshintergrund. Deine Mutter kam aus der Türkei nach Deutschland. Wie würdest du es betrachten? Auch wie wir übrigens auch mit dem Islam umgehen. Weil ich finde, es ist auch zwischen Extremen. Teilweise hört man auch nur noch Schlechtes darüber. Das ist ja auch eine Kultur und eine Religion, die auch eine große Daseinsberechtigung hat.
Ja, also zu dem auch vorab gestellt, also wir haben ja sehr viele Muslime hier in Deutschland, die sich sehr friedlich und angepasst auch verhalten. Ja, also es sind jetzt nicht alle islamistisch geprägt. Ja. Deshalb es ist für mich ganz wichtig zu unterscheiden,
dass
wenn der Islam oder die islamistische Bewegung quasi sich politisch einmischt. Ja, und da haben wir ein Problem und alles andere würde ich jetzt mal außen vor sehen. Also das, da denke ich auch, brauchen wir ein anderes Sicherheitsgefühl. Sicherheit für diejenigen, die sich hier konform verhalten. Auch die Muslime sind, ja, aber gegenüber allen hier, gegenüber allen Religionen, die sich hier in Deutschland auch bewegen. Das heißt, man muss aber auch eine Erwartungshaltung haben an diese Menschen, dass sie sich auch integrieren und das auch akzeptieren und die Kultur auch anerkennen. Und wir, würde ich jetzt mal sagen, haben im Moment dieses Unsicherheitsgefühl. Und das bringt wieder, wie wir vorher auch mit dem Thema haben, wieder eine Unruhe rein ins Land und dass jemand nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt geht aus Angst, dass da irgendwas passieren könnte. Ja, wir müssen zwingend eine Beruhigung von diesen Themen. Und deshalb erwarte ich natürlich auch innere Sicherheit, was Aufgabe des Staates auch ist, ja, dass wir auch ein gutes Gefühl haben, in allen Belangen uns da zu bewegen. Und da denke ich auch, trauen sich vielleicht die ein oder anderen nicht, der Maßnahmen durchzuziehen, aus Angst, dass da vielleicht dennoch direkt was passieren könnte. Also das muss man schon gut im Auge behalten, weil sonst wird es hier...
Holen wir da mal Paul Ronsheimer rein, der hält sich bei diesem Thema bislang bedeckt.
Nein, ich habe mich nicht bedeckt, ich habe nur interessant gelauscht. Ich würde einer These zustimmen, gerade was Social Media angeht und was Islamisten dort angeht. Ich habe vor anderthalb Jahren einen Salafistenprediger interviewt, der bei TikTok wahnsinnig berühmt geworden ist durch seine Thesen. Ja, und der konnte dort einfach erzählen, naja, dass man das eigentlich auch schon verstehen kann, warum in Afghanistan dort Schwule irgendwie mit einem Stein erschlagen werden, ja, oder andere Dinge, die so radikal sind, dass man sich fragt, wie kann das sein, dass so jemand hier in Deutschland lebt, ja, diese Community nutzt, um dann tatsächlich junge Leute einzusammeln. Und das erleben wir in dem sozialen Medienbereich, dass natürlich die steilste These oder das aggressivste oder das verrückteste oder das besonderste irgendwie am besten funktioniert. Ja, und dass dort Salafisten bei TikTok, aber auch in anderen sozialen Medien einfach ihren Hass weitergeben können, ohne dass der Staat irgendwas tut. Ja, ich bin jetzt keiner, der in irgendeiner Form für Zensur ist oder ähnliches. Ja, aber dennoch frage ich mich, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also dass wir das mit unserer Gesellschaft machen lassen und jemand dann auch noch finanziell davon profitiert. Und das ist ja der erste Schritt in eine solche Radikalisierung. Und wenn es gerade die Jüngeren trifft, dann erleben wir in 5, 10, 15 Jahren noch ein größeres Problem.
Ja. Also ich möchte gerne darauf aufbauen, weil Frau Kropofler hat natürlich vollkommen recht. Es geht um einen kleinen Bruchteil der muslimischen Community. Aber, und das ist mir ein wichtiger Punkt, dieser Fall in Dingolfing. Wir haben einen Prediger, der ruft zum Mord an Mitmenschen auf. Er sagt, ihr sollt einen Weihnachtsmarkt angreifen. Vor vermutlich einer größeren Gruppe an Menschen. Und niemand in diesem Raum fühlt sich nach diesem Mordaufruf irgendwie verpflichtet dazu, die Polizei zu informieren, Sicherheitsbehörden zu informieren. Das heißt, sie sind alle cool damit, dass in Deutschland ihre Mitmenschen ermordet werden, weil sie Ungläubige sind oder auf einen Adventmarkt gehen. Und das erschreckt mich dann schon, dass so etwas möglich ist, dass es offenbar eine Kultur des Wegschauens in diesen islamistischen Kreisen gibt, die so etwas möglich machen und wir am Ende dastehen und immer darauf hoffen können, dass unsere Sicherheitsbehörden es irgendwie rechtzeitig erfassen oder auch mit ausländischer Hilfe.
Oder erfolgt man dann vielleicht doch in gewisser Form doch Zensur von Inhalten? Naja. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr für die Meinungsfreiheit, die Sendung heißt sogar so, ich bin ein Meinungsfreiheits-Ultra und meinungssüchtig und debattensüchtig, aber ich muss schon sagen, es gibt ja auch Grenzen. Also auch die Meinungsfreiheit hat ja durchaus Grenzen. Und wenn man zum Mord aufruft von Nichtgläubigen, ist ja so eine Grenze definitiv erreicht.
Genau,
ist
ein Straftatbestand, der dann...
Genau, also wieso kann man da nicht stärker gegen vorgehen? Was hemmt die Regierung oder die ausführenden Arme?
Naja, ich glaube, dass hier kommt es ja darauf an, also das ist ja nicht der digitale Raum. Im digitalen Raum könnte man sagen, wir müssen die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht nehmen. Vieles davon versucht die EU ja auch, zum Beispiel mit dem Digital Services Act, der im Moment sehr kontrovers diskutiert wird.
Weil so Reden werden ja durchaus auch mal gestreamt. Das passiert
genau, aber im analogen Bereich sind wir darauf angewiesen, dass eben Menschen mitwirken. Und deswegen, man muss ja im nächsten Schritt dann die Frage stellen, wenn man ein solches Mindset hat, welche Erwartungshaltung können wir denn haben, wie diese Leute ihre Kinder erziehen werden? Also welche Vorstellungen über unsere Gesellschaft weitergegeben werden an kommende Generationen und wie wir uns dann eigentlich künftig das friedliche Zusammenleben mit diesen Communities vorstellen.
Aber da muss man ja sagen, da haben wir ein riesiges Problem in Deutschland. Wir färchen die Kinder aus prekären Verhältnissen ja in Schulen zusammen, während dann die privilegierteren Kinder in andere Schulen gehen. Wir haben hier sehr gerne mal Bernd Siegelkur zu Gast. Kann ich Ihnen nur empfehlen, als Bundestagsabgeordneter mit dem Abendessen zu gehen. Der ist ja jetzt auch Mitglied der Union und der wirklich wirbt ja vehement dafür, dass man die Kinder aufteilt, damit halt nicht alle in Ortsgebieten zusammen sind, dann fahren die halt mal 20 Minuten Bus, aber gehen dann, um jetzt mal Düsseldorf zu nehmen, halt nicht in Garat, sondern Oberkassel
genau,
zur Schule.
Genau, also Karin Prien hat ja genau diesen Vorschlag gemacht, dass es solche Obergrenzen gibt und wurde dafür sehr scharf von links attackiert, das sei Segregierung und das sei Rassismus, dort entsprechende Obergrenzen einzuführen. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass es eine gute soziale Durchmischung im Schulsystem gibt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zur These von Johannes Volkmann. Und jetzt kommen wir zur Unternehmerin Isabel Grubb-Kofler. Ich freue mich sehr auf das Thema, weil es geht um das Leistungsprinzip.
Zu viele haben sich in Deutschland daran gewöhnt, Ansprüche zu stellen, bevor sie überhaupt etwas dafür beigetragen oder gar geleistet haben. Und das sehe ich auch mit Einordnung. Natürlich haben alle unterschiedliche Startchancen, aber man muss es einordnen in oder Beispiele auch sehen auf drei unterschiedlichen Ebenen. Einmal aus Arbeitgebersicht, unternehmerischer Sicht, andererseits auf Vereins- und gesellschaftlicher Ehrenamtssicht und das dritte quasi staatlicher Sicht, was wir gerade schon besprochen haben. Also als ich damals ins Unternehmen eingestiegen bin, vor 15 Jahren, war es völlig klar, dass ich keine Ansprüche stellen kann, sondern dass ich in Vorleistung gehe, dass ich zuerst Leistung, Leidenschaft, Ergebnisse, Entwicklungsprozesse vorweisen muss und dann eine Erwartungshaltung haben kann. Heute erlebe ich, dass wir es genau umgekehrt haben, dass zuerst eine Erwartungshaltung kommt, sowohl an Arbeitgeber, aber auch in Vereinen, in Organisationen und auch an den Staat und dann erst selber der Beitrag geleistet wird. Deshalb, wir müssen uns wieder mehr Leistung zumuten, alle miteinander. Es ist ein gesellschaftliches Thema, ein Mindset-Thema. Thema. Erst beitragen und dann fordern und dann kann man Leistung erwarten, aber nicht andersrum. Und das ist für mich ein maßgebliches Thema für die Wirtschaft und für Gesellschaft von Deutschland und den Wohlstand von Deutschland.
Ich finde das einen total wichtigen Punkt und total richtig. Ich glaube auch, dass wir insgesamt fleißiger werden müssen, dass wir wieder mehr arbeiten müssen, auch in breiteren Teilen der Gesellschaft, bin ich total bei Ihnen. Und ich finde, wenn wir heute, auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann, auf das schauen, was im Bundestag beschlossen wurde. Nämlich da ging es um die Abschaffung des Bürgergelds und auch die Frage, dass es eben bei den Sanktionen künftig härter reagiert werden soll. Dass das, egal was man jetzt davon hält, wie viel man dort einsparen kann, ja, dass das das richtige Zeichen ist, dass wir wieder die Arbeit mehr wertschätzen müssen und auch, dass diejenigen, die eben nicht arbeiten wollen, dort einen größeren Druck bekommen. Deswegen finde ich das, was da heute im Bundestag passiert ist, also die Abschaffung des Bürgergelds, auch dieses Wort überhaupt, ja,
das Bürgergeld. Das klingt wie bedingungsloses Grundeinkommen.
Genau, so. Und deswegen finde ich das einen richtigen Schritt der Bundesregierung. Und bei aller Kritik, die wir ja immer wieder äußern, ist das etwas, was in die richtige Richtung geht.
Ja, wer jeden Tag aufsteht, zur Arbeit geht, 40 Stunden die Woche arbeitet, der muss am Ende des Monats spürbar mehr Geld haben als jemand, der das nicht tut, obwohl er es könnte. Und die Betonung liegt dabei bespürbar. Also es hilft nicht, wenn man dann Modellrechnungen zeigt, ja, aber man hat irgendwie noch 20 Euro mehr, als wenn man Bürgergeld und Wohngeld bezieht. Und da hat sich was verschoben in den letzten Jahren und da hat natürlich Politik auch eine Verantwortung für. Wenn wir einerseits die sozialen Sicherungsniveaus immer höher fahren, egal was es kostet, wir geben ja mittlerweile fast jeden zweiten Euro im Bundeshaushalt für diesen Bereich aus, aber auf der anderen Seite jede Form von Leistungseinkommen wegbesteuern, dann nivelliert sich das irgendwann. Die Leute fragen sich, lohnt sich das überhaupt noch für mich arbeiten zu gehen? Und das hat dann auch Auswirkungen auf eine Leistungskultur am Arbeitsplatz. Und dass wir das jetzt versuchen zurückzudrehen, ist nicht ganz einfach, weil wir natürlich auch dafür Mehrheiten im Bundestag brauchen. Aber Paul Ronsheimer hat es angesprochen, wir fangen jetzt damit an und das ist ein wirklicher Erfolg.
Und man muss es auch wieder einfordern dürfen, ja, ohne diffamiert zu werden, ja. Es ist ja heutzutage schon schwierig, das zu kommunizieren und zu artikulieren, dass man Leistung einfordert.
Ist das bei Ihnen im Betrieb, wenn Sie das machen mit Ihren Mitarbeitern?
Ja, eben. Das ist, wenn wir quasi neue Mitarbeiter zum Beispiel haben, dann kommen als erstes die Forderungen. Natürlich Gehalt, alles wichtig, Arbeitszeit, Flexibilität, Homeoffice, das sind alles wichtige Punkte. Aber von unserer Seite erstmal, fangt doch erstmal an. Macht doch erstmal was, ja. Also starte mal.
Also Sie wollen direkt das doppelte Gehalt haben, oder?
Ja, direkt mit Forderungen rein. Ich finde das vom Mindset her falsch. Ja, wenn jemand gut ist, dann geht er seinen Weg. Wenn er Leistung bringt, entwickelt er sich. Dann gibt auch jeder Arbeitgeber, jedem, der da auch im Unternehmen was bewirken will, Chancen. Und jeder hat auch Potenziale, die er schöpfen kann. Und jeder in seinem Dunstkreis, wenn jeder da ein bisschen mehr in Vorleistung geht, dass wir dann gesellschaftlich wieder nach vorne kommen. Das brauchen wir zwingend.
Aber Isabel, da können wir auch mal auf deinen eigenen Lebensweg schauen. Du bist ja zwar Familienunternehmerin, aber du bist ja nicht direkt ins Unternehmen gekommen als Chef. Ja, du hast ja erstmal von ganz unten alles durchlaufen, hast dann sogar noch Verfahrenstechnik studiert, weil du auch einen Ingenieur-Background haben wolltest, weil du es können wolltest, obwohl du schon BWL studiert hast. Und was ich ganz spannend an deinem Lebenslauf finde, ist, du warst ja Leistungstennisspielerin und auch im deutschen Kader. Kommt daher das? Also sollen wir vielleicht beim Sport anfangen bei den Jungen, Wettbewerb wieder pflegen, den Kindern das auch beibringen, dass man schon im Kindes- und Jugendalter eigentlich, vielleicht kommt ja deine Liebe zur Leistung, die Liebe zum Leistungsstück auch dadurch, dass du halt Spitzensportlerin im Tennis warst.
Ja, also ich glaube, dass ich da natürlich auch das maßgeblich gelernt habe. Als ich im Tennissport oder im Leistungssport war, war es klar, wenn ich gewinne und siege, bin ich dabei. Wenn ich verliere, fliege ich raus. Ja, und das ist auch okay und das ist auch richtig so. Und man muss auch die Menschen dran gewöhnen, dass die besser sind, ja, natürlich auch weiterkommen und dass dass es dann auch hier und da auch mal Verlierer gibt. Mhm. Und wenn man heutzutage dieses Thema bessere und schlechtere oder Verlierer und Niederlagen quasi aushebelt, dann haben wir das Leistungsprinzip nicht verstanden. Und auch für mich war damals klar, dass ich, wenn ich Leistung bringe, auch gefördert werde. Ja? Und das war auch in Ordnung. Ja? Wer mich fördert, wenn der WTB, also Württembergische Tennisbund, mich fördert, dann darf er auch was erwarten. Und wenn ich nicht Leistung bringe, darf ich auch nichts mehr erwarten. Und das kenne ich da auch. Und auch da kann man noch zusätzlich erwarten, wenn ich in einem Verein bin, dass ich Bewirtungsdienste übernehme, dass ich mich engagiere, dass ich Trainings gebe. Und heute, wenn man da im Gesellschaftlichen schaut, im Ehrenamt oder auch in Vereinen, dann haben wir einen aktiven Mangel an Menschen, die etwas Verantwortung übernehmen wollen. Ownership in den Aufgaben. Ja, die suchen händeringend nach Freiwilligen. Jeder macht nur noch den Job, wenn er was dafür bekommt. Aber so funktioniert die Gesellschaft nicht. So funktionieren wir Menschen nicht zusammen. Wir müssen zusammenhalten. Jeder in seinem Möglichkeiten.
Nur um auch mal zu widersprechen. Jetzt gibt es aber durchaus ja auch Unternehmer, die das nicht so honorieren, wenn die Mitarbeiter irgendwie was tun und die wenig an ihre Mitarbeiter geben, sondern das vor allem alles selbst einstreichen.
Ist
also
es so?
Da gibt es eine Menge. Also wenn man sich umschaut, also was sozusagen am Ende die Verteilung angeht, und da ist ja die Frage, inwieweit kommt es dann immer auf das Gutdünken des Chefs an, dass der sagt, Mensch, jetzt kriege ich nochmal eine Prämie oder jetzt kriegst du das, ja? Und da sind ja Menschen unterschiedlich. Der eine ist geiziger und der andere ist oder die andere ist da offen dafür, oder? Ich meine, das gibt es ja bei den Unternehmern
jetzt
auch.
Ja, ich kann jetzt, müsste man jetzt einzelne...
Ich will jetzt keine Namen nennen.
Genau, müssen wir jetzt einzelne Beispiele... Ich spreche jetzt natürlich aus Familienunternehmersicht. Ja, wir denken in Generationen. Wir haben nichts davon, wenn unsere Mitarbeiter nicht glücklich sind. Also letztlich, wir brauchen einander alle. Ja, wir funktionieren auch nur, wenn wir gute Mitarbeiter im Team haben, die auch zufrieden sind. Und wenn es denen gut geht, geht es uns gut. Und wenn es uns gut geht, geht es auch den Mitarbeitern gut. Ja, also funktioniert es nicht, dass wir sind ja nicht zum Ausbeuten da. So geht nichts nach vorne, ja. Und deshalb, das, was Sie jetzt vielleicht ansprechen, ist vielleicht eher so ein bisschen Konzerndenken, ja. Wenn dann an KPIs bewertet ist, ja, das hat jetzt nichts mit Mittelstand, mit Familienunternehmen zu tun. Deshalb, da profitieren andere nach kurzfristigen KPIs, die dann selbst bezahlt werden nach temporären Zielen oder festgelegten Zielen. Das ist aber nicht das, was wir über generationengerechtes Unternehmertum verstehen oder von Unternehmertum verstehen. Wir wollen ja auch unseren Kindern Arbeitsplätze bieten und wir wollen auch Zukunft bieten und auch Sicherheit bieten. Ja? Und das ist ja das, was unsere Aufgabe auch ist als Arbeitgeber, als Familienunternehmer. Mein Vater ist immer da für alle. Ich bin da für alle. Die kommen mit sämtlichen Anliegen zu uns, auch private Themen. Und wir haben immer ein offenes Ohr. Und dafür sind wir als Arbeitgeber mit meinem Vater und ich als quasi...
Bärbel Bas hat ja nicht so ein positives Bild von den Arbeitgebern in unserem Land präsentiert.
Ja, auch das finde ich natürlich fatal. Ja? Wenn wir solche Stimmen hören, ja, auch aus politischer Sicht, ja, das funktioniert so nicht. Wir brauchen auch eine Wertschätzung für jemand, der Verantwortung übernimmt im Land, für Arbeitsplätze. Wir haben ja die Hand auf der Herdplatte. Ja? Wir haften ja dafür. Mein Vater steht an vorderster Front und wenn die Firma nicht gut geht, dann geht es ihm als erstes nicht mehr gut und mir als zweites. Ne? Also von dem her, das darf man nicht unterschätzen. Und man
kann auch Unternehmen abstoßen, das Privatvermögen behalten.
Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Frau Kopp-Hofler, die Frage ist, wie sehr schätzt Politik in Deutschland unternehmerisches Engagement und Risikobereitschaft wert? Mhm. Und da gibt es in den USA eine andere Kultur als bei uns. Und die führt dazu, dass eben viele, auch junge und leistungsbereite Leute, ihre Zukunft nicht bei uns im Land sehen.
Die CDU koaliert mit Bärbel Baas. Die hat ja gezeigt, wie sehr sie die Unternehmer wertschätzt.
Und sie hat auch sehr deutlich widersprochen zu dieser Aussage. Und hat der Bundeskanzler hat, glaube ich, gesagt, dass es nicht akzeptabel ist. Und das ist auch völlig richtig. Ich glaube, wir müssen, wenn wir grundsätzlich über die Leistungsbereitschaft in Deutschland sprechen, auf diese kulturellen Faktoren eingehen. Und wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel Bundesjugendspiele abzuschaffen, ist das total fatal. Jetzt gerade als jemand, der nicht jedes Mal eine Siegerurkunde eingestrichen hat bei Bundesjugendspielen und auch nicht in einem Leistungskader gelandet ist, zu gewinnen und auch zu verlieren, mit Niederlagen umzugehen, ist ein wichtiges charakterbildendes, wichtiger charakterbildender Prozess in der Schulzeit. Und das abzustellen, weil man den Leuten keinerlei Zumutungen mehr geben will, sagen kann, du sollst auf gar keinen Fall verlieren.
Aber am Samstag hat Merz schon auch dem Unternehmer eine Spitze mitgegeben. Aber Ihnen hat heute das Schlusswort gefallen, Johannes Volkmann. Haben heute auf jeden Fall Nehmerqualitäten hier bewiesen. Und ich hatte übrigens auch meistens so eine Teilnehmerurkunde. Da können wir uns also in ein Boot setzen bei den Bundesjugendspielen. Trotzdem sind wir dafür. Herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ganz, ganz lieben Dank an meine Gäste Isabel Grupp, Kofler, Johannes Volkmann und Paul Ronsheimer. Das war die letzte Sendung vor Weihnachten. Ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Ich wünsche Ihnen das schönste Weihnachtsfest von Herzen. Bleiben Sie meinungsfrei, treu. Am 12. Januar sind wir zurück. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen, vielen Dank und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.